Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Vor bald 30 Jahren hat der Bundespräsident Roman Herzog gefordert, durch Deutschland müsse einen Ruck gehen. Als Weckruf wurde diese Rede damals gedeutet. Jetzt gab es einen Ruck, einen Rechtsruck. Wer weiß, vielleicht gibt es bald eine Ruckzuck-Politik mit klaren Ansagen und kurzen Prozessen. Eine schreckliche Vorstellung, zum Beispiel die Ansage, patriotische Musik zu fördern. Die Präsidentin des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt, Jutta Schnitzer-Ungefug, nennt ein Beispiel. Die Vergabe von Fördergeldern für Musikfestivals.
Wenn dort es so sein wird, dass es Restriktionen gibt, dass es Vorgaben gibt, was künftig gefördert werden kann, dann ist das ein Riesenproblem für eine kulturschaffende Nation, wie wir das in Deutschland seit Hunderten von Jahren sind. Also wenn ich mir vorstelle, dass es heißt, wir fördern patriotische Musik, dann ist für mich die Frage, wo beginnt es, wo endet es? Nehmen wir Georg Friedrich Händel, der mit 18 Jahren aus Deutschland wegging, nach England ging. Dürfen wir den dann noch spielen?
George Frederick Händel und die abstruse Forderung einer patriotischen Musik. Wenn es dazu kommt, werden wir Händels Messias nur noch in London hören können. Finsternis über Berlin, so hat heute die italienische Zeitung La Repubblica in großen Buchstaben getitelt. Gleich wird uns die italienische Journalistin, von der dieser Text stammt, berichten, wie sie aus italienischer Perspektive auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blickt. Das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt, die Analysen und Ausblicke, den ganzen gestrigen Abend und den heutigen Tag über gab es unzählige Gespräche, Interviews, Schlagzeilen. Die Aufregung ist groß und das ist kein Wunder. Diese Wahl ist wahrlich eine Zäsur. In allen gesellschaftlichen Bereichen wachsen die Sorgen, so zum Beispiel bei Julia Sasse, der Geschäftsführerin des Newcomer-Netzwerkes Local Heroes in Magdeburg. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Also es gibt so kurzfristige und langfristige Effekte und der kurzfristige Effekt ist, dass es keine Planungssicherheit gibt für sehr viele Projekte, die von Projektfinanzierungen abhängig sind. Also die Verträge laufen am 31.12.26 aus und es gibt jetzt aktuell kurzfristig gar keine Planungssicherheit, was ab dem 01.01.2027 passieren wird mit den Projektförderungen in Sachsen-Anhalt für Kultur, weil Kultur ist das, was am meisten gefährdet ist. Das ist das, was eine Regierung sofort lahmlegen kann,
sagt Julia Sasse. Die Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg, Annegret Labs, sie blickt voraus und hofft, dass gerade jetzt die Bedeutung der Kultur zum Tragen kommt.
Wir haben eine gespaltene Gesellschaft und wir müssen mit dieser gespaltenen Gesellschaft umgehen. Und wir müssen all diese Wähler, die Protestwähler sind, da sind ganz, ganz viele Protestwähler dabei, die müssen wir ein Stück weit zurückholen, aufklären, mit ihnen reden, wie auch immer wir das machen wollen. Keine Ahnung, da müssen wir uns jetzt hinsetzen und überlegen, wie das am besten funktioniert. Und da ist Kultur ja wichtig, weil Kultur hat diese Räume, Kultur hat diese Begegnungsräume in Museen, in Theatern, Bibliotheken, Musikhäusern, im ganzen Land.
Annegret Labs. Wir wollen jetzt den Blick weiten und über die gestrige Landtagswahl nicht aus deutscher Perspektive sprechen, sondern aus der italienischen und auch aus der internationalen Perspektive. Italien ist ja besonders interessant, weil dort mit den Fratelli Italia eine postfaschistische Regierung an der Macht ist mit der Premierministerin Giorgia Meloni. Wie blicken die Italienerinnen und Italiener auf das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, auf die in Teilen rechtsextreme AfD? Darüber möchte ich nun mit Tonia Mastrobuoni sprechen. Sie ist Deutschland-Korrespondentin der Zeitung La Repubblica und war in den vergangenen Wochen viel unterwegs in Sachsen-Anhalt. Sie ist zu mir ins Studio gekommen, gerade aus Magdeburg angereist. Frau Mastrobuoni, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was war denn Ihre erste Reaktion nach den ersten Prognosen?
Naja, ich war schockiert, glaube ich, wie viele. Ich war gestern bei der CDU beim Wahlabend und da war eine Stille, die habe ich noch nie gesehen bei einer Wahl. Also beim Wahlergebnis, wenn die Balken hochgehen, egal wie es endet, aber da ist immer ein bisschen entweder Applaus, auch Verhalten. Aber gestern war absolute Eisesstille in der CDU. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, die CDU ist hier keine Volkspartei mehr, also in Sachsen-Anhalt. Und die Volkspartei ist ohne Zweifel jetzt die AfD.
Finsternis über Berlin, so titelt Ihre Zeitung La Repubblica heute in ganz großen Lettern. Düster, düster, düster. Ist das der Kern Ihrer Berichterstattung?
Naja, ich habe mit vielen Kulturschaffenden auch gesprochen diese Woche. Zum Beispiel, ich war in Bernburg, das ist ja eine NS-Gedenkstätte. Da sind Tausende Behinderte, aber auch einfach nur Homosexuelle sind dort umgebracht worden, gegast worden von den Nazis. Und in dieser Gedenkstätte ist man eben besorgt, weil man sagt, wenn die AfD, so wie sie in ihrem Programm geschrieben hat, die Landeszentrale für politische Bildung abschaffen will dort und die Gelder kürzen will, dann können die Klassen zum Beispiel auch nicht mehr in diese Gedenkstätten fahren oder es wird schwieriger halt ohne öffentliche Finanzierung und so. Und diese Minimierung, diese Banalisierung der NS-Zeit, das läuft durch das ganze Programm der AfD. Und wir haben auch im Ausland verstanden, die Kultur und die Bildung, dass es da, auch aufgrund der Kompetenzen der Länder, die natürlich viel stärker dort sind, dass es da, wo auch die AfD die größten Schäden machen kann. Ich war dann auch zum Beispiel in Röblingen bei Ulrich Siegmund und dann habe ich auch aufgeschrieben, dass die Leute ihn sehr lieben. Also ich habe selber 1,5 Stunden angestanden, weil ich wollte sehen, wie lange es dauert, um sich ein Selfie mit ihm zu machen. 1,5 Stunden. Und das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen in diesen Jahren, für keinen Politiker in Deutschland. Und das hat mich sehr beeindruckt. Er hat natürlich, abgesehen von dem Programm, das rechtsextreme Inhalte ganz klar hat, aber er übt einen Charme aus auf seine Wähler und so, den habe ich wirklich selten erlebt.
Also ein Idol.
Ja, ein Idol. Und das gibt der AfD noch einen kultigeren, wie soll ich sagen, Charakter, ne? Und als ich mit seinem Entourage gesprochen habe, da wollte ich vor allem wissen, was sie über Meloni denken. Weil Meloni ist natürlich die rechtsextreme Premierministerin, die momentan regiert, seit 4 Jahren. Vorgestern hat Meloni gefeiert, die Italiener ein bisschen weniger.
Noch nie so lange hat jemand durchgehalten in der Nachkriegszeit.
Und das hat sie feiern wollen und so die Resultate sind ziemlich, karg. Aber aus dem Entourage ist ganz klar rausgekommen, die Melonisierung in der AfD ist kein Thema mehr. Also zumindest für Sachsen-Anhalt. Die fahren einfach eine radikale Linie und die wissen ganz genau, diese radikale Linie, die bewährt sich, weil eben 44% zu kassieren bei den Wahlen, nachdem ganz klar ist, was in dem Programm drinsteht, mehr Bismarck, weniger Hitler, will ich nur zitieren, also Hans-Thomas Till Schneider, das ist einer der Köpfe der Regierung in dem Land.
Kulturpolitiker.
Genau, Kulturpolitiker und ich glaube auch Islamwissenschaftler. So, wenn das Programm ist, dann muss man schon erschrecken, weil Deutschland und Italien haben eben, deswegen ist es in Italien auch so ein sensibles Thema. Italien hat einen Faschismus gehabt, hat Mussolini gehabt, hat eine sehr schlechte Aufarbeitung gehabt. Und Italien hat immer auf Deutschland aufgeschaut. So nach dem Motto, endlich ein Land, das mit seiner eben faschistischen Vergangenheit wirklich sich gut auseinandergesetzt hat. Und jetzt kommt eben raus, wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich sind da Lücken gewesen.
Also die italienischen Rechtsaußenpolitiker, aber auch die französischen, die gehen auf Distanz zur AfD aufgrund dieses völkischen Denkens. Ist das sozusagen ja dieses Alleinstellungsmerkmal, bei dem andere europäische Rechte nicht mitmachen?
Also die Regierung, das ist interessant in Italien, die hat sich aufgespalten. Also die Forza Italia, das ist die Partei, die auch die Schwesterpartei von der CDU im Europäischen Parlament, also in der Europäischen Volkspartei. Der Außenminister Tajani hat gesagt, er ist besorgt über das Ergebnis. Meloni schweigt. Das finde ich auch bezeichnend. Und das dritte ist eben Salvini. Matteo Salvini, der Anführer der Lega, der hat sich natürlich enthusiastisch über diesen Sieg der AfD ausgedrückt. Ne? Aber Salvini ist inzwischen also sehr schwach in Italien, ist sehr schwach in seiner Partei. Und ich glaube, bezeichnend ist auch, die AfD wird eben von vielen rechtsextremen Parteien im Rest Europas auch mit Verdacht angeschaut. Ne? Auch von Marine Le Pen zum Beispiel. Sie hat ja mit der AfD gebrochen.
Ja.
Nachdem ich dieses Interview gemacht habe, Maximilian Krawoy gesagt hat, nicht alle SS waren kriminell. Da gab es ja einen richtigen Bruch in Europa. Und seitdem ist die AfD eben so immer als Außenseiter gesehen worden. Aber ich glaube, jetzt, wenn sie so mächtig wird, dann wird alles ganz anders, auch in Europa.
Ich hatte es gesagt, Frau Mastroboni, Sie sind Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica. Sie verfolgen regelmäßig auch die internationale Presse. Wie schaut denn das internationale Ausland, also jenseits von Italien, auf diese Wahl?
Ich habe mir so ein bisschen heute die Webseiten angeguckt, natürlich von Guardian, von CNN, von Le Monde, von Libération. Gestern bezeichnenderweise fand ich sehr interessant, dass Donald Tusk, der Premierminister von Polen, gesagt hat, wer über sowas glücklich ist wie die Wahl in Sachsen-Anhalt, der ist blöd. Der ist einfach entweder blöd oder er ist ein Verräter. So war das, ein Idiot oder sowas. Also wirklich ein sehr starker Kommentar von einem konservativen Politiker, der in seinem Land eben die Rechtsradikalen geschlagen hat, also die Peace. Der Guardian, die CNN, alle eben, es ist immer noch der Aufmacher in allen internationalen Zeitungen, weil natürlich es ist beeindruckend, dass in so einer soliden Demokratie wie Deutschland oder die sehr solide, sehr lange erschien, aber wo eben die Regierung auch, die Regierung Merz, inzwischen sehr schwach ist. Und alle machen sich Sorgen eben, dass diese rechtsextreme AfD immer stärker werden wird. In einem Land, das eben den Nationalsozialismus gehabt hat.
Noch eine Frage zur CDU, Frau Mastroboni. Welche Prognose haben Sie denn für diese Partei, wenn man bedenkt, dass sich die Schwesterpartei der CDU einst in Italien, die Democrazia Cristiana, 1994 aufgelöst hat und ersetzt wurde ja durch die Popolo della Libertà von Silvio Berlusconi? Droht der CDU vielleicht eine ähnliche Zukunft?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil dasselbe hat mich heute ein Parlamentarier aus Italien gefragt. Der hat mir eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, wenn Merz jetzt die Brandmauer fallen lässt, dann wird die CDU wie die Democrazia Cristiana
zerbröseln.
Zerbröseln, genau. Aber ich glaube, die Gefahr laufen wir, wenn die Stimmen wahr sind und die beschwören die Anführer der AfD ja auch in diesen Stunden, dass es Überläufer geben könnte von der CDU. Wir wissen, in Sachsen-Anhalt ist Ulrich Siegmund 3 Sitze entfernt von der absoluten Mehrheit. Also er braucht 3 Leute, 3 Abgeordnete.
Überläufer.
Genau, 3 Überläufer. Genau. Und ich glaube, er ist nicht so davon überzeugt, dass er mit der BSW, also mit der Partei von Sarah Wagenknecht, regieren will. Das heißt, ich glaube, in diesen Wochen wird man versuchen zu verstehen, ob es Überläufer geben kann. Und das, glaube ich, könnte wirklich die Partei von Friedrich Merz zerrütteln. Und ich habe heute die Pressekonferenz angeguckt von dem Bundeskanzler und ich habe ihn selten wirklich so erschüttert gesehen. Und auch bescheiden, sagen wir mal so. Ne? Und er hat ja auch eine Botschaft an das Ausland senden wollen. Ne? Er hat gesagt, wir werden das Grundgesetz schützen und das sage ich auch an unsere europäischen Freunde. Und das ist, glaube ich, ganz neu.
Tonia Mastroboni, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica. Frau Mastroboni, Dankeschön.
Danke Ihnen und schönen Abend.
Es kann ein wunderbares Gefühl sein, gemeinsam in einem Chor zu singen oder in einem Orchester zu musizieren. Man ist Teil eines Ganzen und also stark. Doch diese Macht der Musik, die kann durchaus ambivalent sein. Auch Marschmusik kann ein Wir-Gefühl erzeugen oder Soldatenlieder oder Hymnen. Da wird manchmal ein kleines Gefühl ganz, ganz groß. Achtung, möchte man da rufen. Mit Musik kann man durchaus Massen verführen. Wir wollen jetzt aber nicht über diese Gefahr, über diese Instrumentalisierung sprechen, sondern über friedliches, friedvolles Singen. Eine Aktion, die es am späten Nachmittag in Rostock gab, mit dem schönen, schlichten Titel Dafür. Die Hochschule für Musik und Theater Rostock und das Volkstheater Rostock haben diese Aktion auf dem Neuen Markt dort initiiert. Zugehört hat unser Landeskorrespondent Heinrich Pfeiffer. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Was haben Sie denn da erlebt? War das ein Flashmob? War das ein Konzert? Ein Happening?
Es war ein Happening, aber hier haben sich Menschen schon geplant versammelt, also nicht spontan. An die 1000 sind ungefähr gekommen und haben sich eben vor dem Rostocker Rathaus getroffen und es sollten explizit keine Parteiflaggen zu sehen sein. Es wurde auch keine politische Rede gehalten und die 3 Kulturinstitutionen der Stadt haben das organisiert. Sie haben auch eingeladen, viele andere freie Künstlerinnen und Künstler waren natürlich auch da. Und der Intendant und Geschäftsführer des Volkstheaters Rostock, Ralf Reichel, erklärt die Motivation wie folgt.
Gemeinsam die Stimme erheben erfolgt meistens dissonant. Wir wollten eine positive Energie setzen, deswegen haben wir gedacht, gemeinsam singen könnte sehr gut passen. Dafür gibt es auch eine Tradition für verschiedene Formen von gemeinsam singen und haben heute eingeladen, sozusagen über unterschiedliche Gräben, Bubbles, sonst was hinweg miteinander ein positives Zeichen zu setzen.
Und es war ein beeindruckendes Bild und auch ganz klar zu sehen, dass hier ganz verschiedene Generationen zusammenkommen. Also Familien, Kinder, Schüler, Rentnerinnen und Rentner und vieles dazwischen. Es gab trotzdem auch in der Stadt und in der Stadtgesellschaft so ein bisschen Bauchschmerzen, denn es gab auch eine Demonstration eine Stunde später, die aber klar als politische Reaktion auf Sachsen-Anhalt gedacht war. Und da wurde so ein bisschen befürchtet, dass man sich die Leute gegenseitig wegnimmt, aber das ist ehrlicherweise überhaupt nicht passiert.
Also ungefähr 1000 Sängerinnen und Sänger waren bei dieser Aktion dabei. Welche Lieder wurden denn da intoniert?
Ja, da hören wir vielleicht mal in das hinein, was immer wieder hier im Land zu hören ist, das Ostseewellenlied. Ein populäres plattdeutsches Heimatlied, welches ja hier das ganz nahe Meer besingt. Genau, wo die Möwen schreien, grell im Sturmgebruß, ne, da ist meine Heimat, also da bin ich zu Haus. Und es ist von der Dichterin Martha Müller-Grählert geschrieben worden, 1909. Und sicher wurde das hier auch nicht ganz zufällig gewählt als Heimatlied. Und es war eines von vielen Volksliedern, unter anderem auch Der Mond ist aufgegangen.
Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern steht ja bevor. War diese Dafür-Aktion also wirklich so ein Teil des Wahlkampfes? Kann man das sagen?
Naja, Teil des Wahlkampfs, es hat ja eben keine politische Partei gesprochen. Also ich würde schon sagen, da haben sich irgendwie Kulturinstitutionen getroffen und ja, die haben dann irgendwie vielleicht für sich so ein bisschen Wahlkampf gemacht. Diese Kundgebung war schon vor den Ergebnissen in Sachsen-Anhalt geplant und sie steht auch so ein bisschen solitär und bezieht sich eben vor allem auf die Befürchtung in der Kulturszene hier, also Mittelkürzung und noch weniger im ländlichen Raum vorzukommen. Das war hier auch immer wieder Thema. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, ja, da hat es Kultur schon immer schwer und ist teilweise auch schwer zugänglich. Der Intendant und Geschäftsführer Ralf Reichel vom Volkstheater, der bereitet sich mit seinem Team auch auf weitere Kürzungen, mögliche Kürzungen vor. Man müsste schauen, was in Ungarn und Polen passiert sei.
Also wir können darauf reagieren mit zwei Dingen. Das eine ist, wir können versuchen, uns thematisch damit auseinanderzusetzen und wir können versuchen, den Leuten den Wert eines positiven Gemeinschaftsgefühls zu vermitteln. Das sind die beiden Ebenen, wo wir aktiv sein können und sein wollen. Und heute ist es dieses gemeinsame Erleben und dieser Versuch zu sagen, wir können doch miteinander reden. Lasst uns doch nicht in den Kommentarspalten übereinander hetzen, sondern lasst uns gemeinsam reden und gemeinsam an einem positiven Blick auf diese Entwicklung schauen.
Reichel befürchtet, wenn eine AfD die Regierung hier anführen würde, würde es natürlich auch über den Geldhahn gehen, also über Kürzungen und sicher nur ausgewählte Dinge gefördert werden, aber nicht mehr die Breite.
Also nicht hetzen, sondern gemeinsam reden. Steht denn dieser späte Nachmittag auch so ein bisschen für die Stimmung im Land, also für den Versuch, selbstbewusst und auch positiv in die Zukunft zu blicken?
Auf jeden Fall. Und ich spreche ja hier mit ganz vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen im Land. Das ist einfach alles teilweise sehr zersplittert. Das hat auch mit der Kreisgebietsreform zu tun. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur 6 Landkreise und manche von denen sind riesig. Dann gibt es eine Teilung in Vorpommern und Mecklenburg und eine Nord-Süd-Teilung in die Ostseeregion und dem viel besprochenen Hinterland. Nicht umsonst kommt ja auch die Hinterland-Gang, das Rap-Duo aus Jamen bei Greifswald, hier aus Mecklenburg-Vorpommern, genau aus Vorpommern. Und Jamen wird oft verwechselt mit Jamel, aber Jamel ist ganz woanders, nämlich bei Wismar. Und da fand ja an diesem Wochenende das Festival Jamel Rock den Förster statt. Also alles kleine Orte, in denen viel passiert, in denen sich Menschen für Kultur stark machen, Konzerte oder Lesungen organisieren, aber natürlich auch Angst haben. Und das ist eben auch die Stimmung, auch nach den Ergebnissen in Sachsen-Anhalt. Da hilft so eine Kundgebung extrem, vor allem für die Leute, die dort miteinander singen, so eine Lehrerin heute.
Und deshalb finde ich das gerade im Moment so wichtig, weil ja auch bei uns in 2 Wochen die Wahl ist und gestern ja in Sachsen-Anhalt schon sich das gezeigt hat, dass es auch so kommt. Hoffentlich bei uns nicht ganz so schlimm, aber auf jeden Fall ist die Tendenz da.
Momentan ist die stärkste Kraft im Land die AfD bei 35%. Und spannend wird sein, ob sie auch, wie in Sachsen-Anhalt, so viele Nichtwählerinnen und Wähler wird mobilisieren können.
Eine positive Stimmung verbreiten, die Aktion Dafür in Rostock. Vielen Dank an Heinrich Pfeiffer. Der Japaner Ryuichi Sakamoto war über viele Jahre für viele Menschen eine faszinierende Figur der internationalen Musikszene. Schon Ende der 70er Jahre revolutionierte er mit dem Yellow Magic Orchestra die Popmusik in seiner Heimat. Als Filmmusikkomponist machte er sich weltweit einen Namen. Er war ein Klangforscher, angetrieben von einer fast schon kindlichen Neugierde und der ewigen Suche nach dem perfekten Sound. In späteren Jahren wurde er zu einem leidenschaftlichen Umweltaktivisten und zu einem Allround-Künstler. Immer mehr rückten Installationen in den Mittelpunkt seines Werks. Rund 3 Jahre nach seinem Tod ist in Berlin im Hamburger Bahnhof unter dem Titel Seeing Sound, Hearing Time die erste große Retrospektive von Ryuichi Sakamoto in Europa zu sehen. Vincent Neumann hat die Ausstellung besucht.
Es ist eine extrem sinnliche, fast schon körperlich schmerzhafte Erfahrung. In der Mitte eines abgedunkelten Raumes, dem Herzen der Ausstellung, steht in einem flachen Wasserbecken der Leichnam eines ertrunkenen Klaviers, das Ryuichi Sakamoto 2011 nach dem großen Tsunami in einer verwüsteten Schule entdeckt und gerettet hat. Und das nun, wie von Geisterhand bedient, klagende Töne von sich gibt.
Es ist so, wie die Natur es überlassen hat. Und gleichzeitig gibt es diese unglaublich großen tektonischen Impulse, die dieses Klavier bespielen.
Sagt die Kuratorin der Ausstellung, Ingrid Buschmann. Ein Instrument als Resonanzkörper der Erde, gestimmt von der zerstörerischen Kraft des Wassers und gespielt von einem Computerprogramm, das die seismologischen Daten von Erdbeben weltweit in eine Abfolge von Tönen umwandelt. Darüber hängend, als stille und scheinbar heile Gegenwelt, eine Leinwand mit Bildern von fallendem Schnee. Musik körperlich erfahren, nicht in einem Konzertsaal, sondern in einem Museum, einem Ausstellungsraum. Das ist die Grundidee der von Ryuichi Sakamoto noch vor seinem Tod selbst gestalteten Klangräume, die zuvor ab 2021 in Peking und in Tokio zu erleben waren. Schon Anfang der 2000er hatte der innovative Allround-Künstler angefangen, seine Musik auch räumlich als neue Kunstwerke zu inszenieren. Mehr und mehr setzte er sich in der Folge, auch ausgelöst durch seine schwere Erkrankung, mit Themen wie Endlichkeit, Fragilität und vor allem Zeit auseinander. Daher auch der von ihm gewählte kryptische Titel Seeing Sound, Hearing Time.
Das ist natürlich ein Titel, der sozusagen das öffnet. Wie sieht man Sound? Wie hört man Zeit? Und das ist genau das Thema der Ausstellung, nämlich was ist eigentlich Zeit? Ist es die lineare Zeit des Westens? Ist es die Zeit, die endlos ist eigentlich in einer asiatischen Vorstellung? Und das sind Fragen, die Ryuichi Sakamoto eigentlich zeitlebens interessiert haben. Und er hinterfragt auch, wie kann Musik eigentlich das Zeitgefühl beeinflussen und öffnet das in seinen Klangräumen und lädt das Publikum ein, genau zuzuhören. Und das auf vielfältige Art und Weise.
Mit seinem Album Async verabschiedete sich Ryuichi Sakamoto vor knapp 10 Jahren von traditionellen Kompositionsformen, um in seiner Musik mit unterschiedlichen Zeitebenen zu experimentieren. Ein Konzept, an dem er intensiv gefeilt hat, auch mit Unterstützung von langjährigen Arbeitspartnern wie dem Künstler und Musiker Carsten Nicolai, bekannt als Alva Noto.
Das klang jetzt bei Ryuichi so offen und easy, aber er ist ein ungeheuer harter Arbeiter auch. Also es gibt kaum jemanden, der auch so ins Detail geht, wenn es ums Mixing geht oder um die Qualität von dem Sound.
Auch Carsten Nicolai war bei der Entstehung der Ausstellung im Hamburger Bahnhof maßgeblich beteiligt. Für ihn war Ryuichi Sakamoto aber nicht nur ein penibler Arbeiter, sondern auch ein Träumer, ein Utopist, eine Art Captain Nemo, mit dem er auf Entdeckungsreise ging und der für Seeing Sound, Hearing Time in neue Klangwelten und Zeiträume vorgestoßen ist, wie Ingrid Buschmann erklärt.
Zusammen mit seiner Musik, die zum Teil zufällig, asynchron mit den Bildern, die wir sehen, abläuft, bilden diese Installationen einen Zeitraum, in dem man gefangen ist als Zuhörer, den man erlebt und man spürt, dass man sozusagen diese Zeiten sehr unterschiedlich erlebt. Und man wird auch nie die gleiche Zeit erleben, weil es fast alles Zufallskonstellationen sind. Die Verbindung von den Bildern zu der Musik, also jeder Besuch wird eigentlich eine neue Konstellation.
Zu dichten Klängen, erzeugt von 10 im Raum verteilten hängenden Lautsprechern, erlebt man ohne jede Synchronität in einer Art von zeitlichem Schwebezustand, wie sich auf einer riesigen LED-Wand Bilder von Natur und Wohnraum langsam verwandeln, verwischen und wieder aufbauen. In einem anderen Raum folgt man zum Titel Async Disintegration der Schauspielerin Tilda Swinton durch die subtilen Phasen des Einschlafens. Immer kreisend um die Frage, was ist Zeit und wie kann man sie erfahren? Antworten wird man in den 5 Räumen der Ausstellung nicht finden. Höchstens noch mehr Fragen.
Es geht auch um Spiegelung und das ist auch ein Thema. Das heißt, die Zeit, die nicht linear ist, wird auch in den Bildern sozusagen aufgebrochen, überlagert sich. Es ist wirklich eine Arbeit dieser Zeitebenen, die man wirklich erfahren muss.
Und wenn man sich darauf einlässt, im Dunkeln vor einem 20 Meter langen Wasserbecken sitzt, auf dessen spiegelglatter, marmorgleichen schwarzen Oberfläche sich faltige Gesichter, Menschen in traumartigen Bewegungen von einer riesigen Videowand spiegeln, dann hört man nicht nur, sondern erlebt, wie Ryuichi Sakamoto in seiner Musik Zeit empfunden, sich von ihr gelöst und mit ihr gespielt hat. Es ist eine Einladung, die eigenen Hörgewohnheiten und Denkweisen zu hinterfragen. Open your ears, das war sein Wunsch. Eine Erfahrung, die man unbedingt machen sollte.
W- Vincent Neumann über die Ausstellung Seeing Sound, Hearing Time mit Werken von Ryuichi Sakamoto bis Ende Mai im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen. Und am 18. September erscheint auch das Album 12 Conversations, an dem Carsten Nicolai alias Alvanoto und Ryuichi Sakamoto bis unmittelbar vor dessen Tod gemeinsam gearbeitet haben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Weil er den Text eines patriotischen Liedes umgedichtet hat, hat einer der bekanntesten Komiker Chinas den Zorn der Behörden auf sich gezogen. Das Amt für Kultur und Tourismus der Stadt Wuhan erklärte, der Auftritt von Guo Digang habe sich negativ auf die Gesellschaft ausgewirkt. Deshalb müssen der Veranstalter und das Theater eine Geldstrafe bezahlen. Beide hätten gegen die Vorschriften für kommerzielle Aufführungen verstoßen. Guo gilt als der bekannteste Interpret eines traditionellen komödiantischen Dialogs, der mit Wortspielen und Reimen arbeitet. Wie lokale Medien berichten, wurde im August ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Zuschauer hatten ihn bei den Behörden gemeldet. Xavier Naidoo muss sich bald in einem Prozess verantworten. Das Landgericht Mannheim hat eine Anklage gegen den Sänger wegen Volksverhetzung und Beleidigung zugelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft Naidoo vor, ein Mitglied einer Anti-Extremismus-NGO beleidigt zu haben. Er soll dazu auch judenfeindliche Texte veröffentlicht haben. Der Sänger selbst hatte schon ein Entschuldigungsvideo gepostet. Er erklärte, dass er sich lange in Verschwörungserzählungen verrannt hat und dass er Dinge gesagt und getan hat, die er jetzt bereut. Naidoos Anwälte haben die Vorwürfe zuletzt auch nochmal zurückgewiesen. Die Emmys gelten als die bedeutendsten US-Fernsehpreise. Die große Verleihung findet in der kommenden Woche statt. Die ersten Trophäen wurden aber schon an diesem Wochenende vergeben. Die Horror-Komödienserie Widow's Bay gewann dabei 8-mal, unter anderem in den Kategorien Kamera, Ton, Musik und Szenenbild. 3 Auszeichnungen gingen an die Krankenhausserie The Pitt. Ein Schauspielpreis an den 73-jährigen Ernest Harden Jr., außerdem die Ehrungen für Maskenbild und Casting. Die an den ersten beiden Emmy Award Nights vergebenen Preise würdigen vor allem Mitarbeitende hinter den Kulissen, aber auch Gastauftritte, eine Kategorie, in der häufig prominente Namen dabei sind. Sonntagabend ist Tatortabend. Was bei vielen Krimi-Fans seit Jahrzehnten Routine ist, kann sich nun ändern. Demnächst wird der ARD-Krimi schon freitags in der Mediathek abrufbar sein, ebenso die Polizeiruffolgen. Das gilt mit dem Ende der Sommerpause. Die Folge Königin Gelb erscheint bereits am 11. September in der Mediathek, am 13. wird sie im Fernsehen gesendet. Wer die Online-Preview sehen will, muss sich allerdings bei der ARD einloggen.
Es ist eine kleine Stadt in Südfrankreich mit einem ganz großen Ereignis. In Saint-Paul-de-Vence, nahe Nizza, treffen sich heute mächtige Akteure der internationalen Filmbranche zum Sommet Lumière. Bei diesem eintägigen Kinogipfel dabei sind Hollywood-Studios wie Disney oder Universal, Streaming-Konzerne wie Netflix oder HBO und internationale Kinobetreiber, Produzenten und Politiker. Eingeladen haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung. In Saint-Paul-de-Vence ist auch Christian Breuer. Er vertritt beim Gipfel die Perspektive der unabhängigen Filmkunstkinos als Präsident des internationalen Arthouse-Verbandes SICAE. Er spricht also für mehr als 2400 Arthouse-Kinos in 45 Ländern. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Breuer, einen schönen guten Abend.
Hallo, Herr Rülke.
In welchem Rahmen findet denn dieses Treffen statt? Welche Stimmung spüren Sie denn in Saint-Paul-de-Vence?
Tatsächlich ist das hier eine ganz wunderbar luxuriöse Stimmung, nämlich in einem der schönsten Museen der Welt, möchte ich sagen, in der Fondation MECT. Und das Ganze hat hier etwas wie ein Kloster, weil die Türen sind geschlossen und hier sind versammelt 200 Leute etwa aus Politik, der gesamten Filmindustrie. Und das führt dazu, dass man tatsächlich jeder mit jedem spricht, dass das sehr zugänglich ist. Vor allem ist es aber natürlich getrieben durch den französischen Präsidenten Macron, der hier schon eine sehr starke Mission hatte, der hier sagt, ja, ich will die alle zusammenbringen. Wir leben in einer Zeit, wo künstliche Intelligenz aufkommt, wo sich Kino so verändert hat, auch immer wieder unter Druck war und ist. Und man sagen muss, genau dieses Erlebnis, das müssen wir bewahren, das müssen wir erhalten bei einem technischen Fortschritt.
Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass Sie heute kurz mit Macron auch sprechen konnten. Dass der französische Präsident zu einem solchen Termin geht, das zeigt ja, wie hoch die französische Politik dieses Kinothema hängt. Wie haben Sie den Macron erlebt? War er nahbar?
Also er war sehr nahbar. Er hatte davor erst mal eine Rede gehalten, weil es ihm gar nicht um die Erklärungen geben, die die meisten Teilnehmer hier unterzeichnet haben, wo es darum geht, das Kino zu bewahren, sondern wo er auch konkrete Initiativen vorgestellt hat. Und da geht es um Repertoire, also Filmgeschichte, da geht es um Erziehung, auch zum Bild, zum Filmerziehung. Aber da geht es um die unabhängigen Kinos. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen, seine Initiative, er nennt die Iris. Und da geht es genau darum, die Nachhaltigkeit der unabhängigen Arthouse-Kinos zu bewahren. Und zwar überall auf der Welt, auch zu sagen, das sind die Kinos, die entscheidend sind für das Filmökosystem, weil gerade viele unabhängige Filme ohne diese Kinos gar keine Sichtbarkeit hätten, weil diese Kinos aber auch mit der lokalen Gemeinschaft in Verbindung stehen. Und das habe ich natürlich erstmal positiv unterstützt. Und tatsächlich geht es natürlich darum, jetzt auch Geld dafür aufzutreiben.
Und über dieses Programm hat der französische Präsident auch eine kurze Rede gehalten. Und da hören wir einfach mal einen Auszug daraus.
Wir werden beide investieren und gemeinsam stellen wir 1 Milliarde Euro bereit, um innerhalb von 5 Jahren etwas zu schaffen, das wir die Lumière-Partnerschaft nennen. Das ist eine Initiative zur Unterstützung der Filmbranche und der kulturellen Souveränität, die, und ich appelliere hier an alle, den Weg ebnen soll für weitere Bündnisse und materielle Unterstützung. Diese Milliarde, die Frankreich und Korea bereitstellen werden, steht damit für eine gemeinsame Bewegung, eine Bewegung zur Unterstützung einer für uns alle wichtigen Branche und zum Schutz unserer kulturellen Souveränität.
Also der französische Präsident Macron, da wird viel Geld in die Hand genommen. Gibt es denn da auch schon Einzelheiten, Herr Breuer?
Also konkrete Initiativen hat er benannt, wie zum Beispiel diese Initiative Iris. Er hat auch selber in Aussicht gestellt, dass Frankreich Geld geben könnte. Er ist aber auch in der Mission, jetzt praktisch ein großes internationales Bündnis aufzustellen. Korea hat mit eingeladen, ist mit an Bord. Hier waren auch sehr viele Kulturminister. Und wie zu erfahren ist, ist er auch jetzt bald in New York und will auch da für seine Idee werben, weil er sagt, das ist der Schlüssel, das Audiovisuelle, das Kino, das ist die jüngste aller Künste, aber auch gerade die wichtigste. Und natürlich muss man ihm da Daumen drücken. Und es wäre natürlich auch wunderbar, wenn auch Deutschland dabei wäre. Der deutsche Kulturminister war heute leider nicht hier.
Danach wollte ich gerade fragen, also Südkorea, Frankreich, die sind die Ausrichter dieser Veranstaltung in Südfrankreich. Deutschland war nicht dabei. Was sagt uns das, Herr Breuer?
Also erstmal, woran das liegt, kann ich nicht sagen oder weiß ich nicht. Es wäre aber natürlich wunderbar. Wir alle wissen, wie wichtig die deutsch-französische Zusammenarbeit ist. Und gerade wenn es ums Bewegtbild geht, ist Europa ja herausgefordert. Warum? Der Markt ist zunehmend global und die europäischen Filmwirtschaften sind national geprägt durch unterschiedliche Sprachen, kulturelle Identitäten. Das Zusammenbringen eines so veränderten Markt ist extrem wichtig. Und daher wäre es auch extrem wünschenswert, wenn sich die Bundesregierung, wenn der Kulturstaatsminister diese Initiative aufgreift, weil es geht ja genau darum, Kräfte zu bündeln in diesem Bereich für die kulturelle Vielfalt, aber eben auch für die Filmwirtschaft. Und die ist ja für Deutschland auch bedeutend.
Also man kann eindeutig sagen, Deutschland hat in diesem Kreis, in dieser Runde gefehlt. Herr Breuer, welche Gespräche haben Sie denn auch noch heute geführt oder können Sie vielleicht auch noch führen im Laufe des Abends?
Also es ist Wahnsinn und in der Vielfalt, weil für mich zum Beispiel ein Gespräch mit Ted Sarandos, dem Chef von Netflix, findet nicht statt, oder Donna Walton, der Chefin von Universal. Da ist es sehr gut natürlich auch zu sprechen, auch dort zu werben, zu sagen, hey, Kino heißen Netflix willkommen, wenn ihr die Filme auch exklusiv auf die große Leinwand bringt. Wir haben aber genauso im unabhängigen Markt gesprochen. Es sind sehr viele Filmuniversitäten da, zum Beispiel aus Los Angeles. Auch da geht es ja darum, woher kommt der Nachwuchs? Und aus unserer Sicht auch, ja, wir brauchen Top-Kreative und Produzenten, aber wir brauchen auch Kinomacher und Verleiher, die hochprofessionell ausgebildet sind. Auch da wurden über Initiativen gesprochen. Die Festivalchefs, Trisha Tuttle, ich habe mit Thierry Frémaux aus Cannes gesprochen. Das ist eine geballte Vielfalt, die wichtig ist. Und auch, was man dann beobachtet, Am Ende stehen oft die Kinos zusammen, selbst wenn es dann die größten Multiplex-Ketten der Welt sind, verbindet dann hier auch die Metier, auch wenn sonst die Zusammenarbeit mal mehr aus unserer Sichtweise gesehen wird.
An einem Thema kommt man bei einem solchen Gipfel selbstverständlich wohl nicht auch vorbei, KI. Und Sie hatten das Stichwort, Herr Breuer, ja schon genannt, künstliche Intelligenz. Welche Chancen, Risiken und Nebenwirkungen werden denn da ganz aktuell jetzt diskutiert?
Also es geht natürlich darum, dass Kino eine von Menschen gemachte Kunst bleibt. Kino war immer technisch. Der Film ist ein technisches Medium, auch ein Kino ist ein technischer Ort. Das ist wichtig, in dem Sinn bietet natürlich eine neue Technologie viele Ansatzpunkte. Am Ende geht es aber darum, dass wir weiter originelle, von Menschen geschriebene Geschichten haben und dass das Kino, und das ist ein Trend, den wir gerade sehen, natürlich auch ein Ort der gemeinsamen Erfahrung ist. Es geht praktisch darum, diese Kunst für uns als menschlich und von Menschen gemachte Kunst zu bewahren. Da gibt es eine große Einigkeit. Es geht dort aber auch zum Beispiel um Urheberrechte, die natürlich gefährdet sind, denn wo überbildet sich künstliche Intelligenz? Das ist eine Herausforderung. Und gleichzeitig eben gibt es Möglichkeiten, natürlich effizienter zu produzieren oder auch in der Zusammenarbeit schneller und besser zu werden. An dem Punkt besteht natürlich Konsens.
Ein kurzes Fazit hier, ein Fazit, Herr Breuer, das war enorm anregend, ja, und auch positiv. Also Sie gehen da optimistisch von dannen?
Ich gehe da optimistisch voran. Warum? Es wurde hier eine Vision präsentiert. Es wurden hier Menschen zusammengebracht, die morgen vielleicht auch wieder unterschiedliche ökonomische Interessen haben. Gleichwohl war klar, wie alles zusammenhängt. Und gleichwohl ist es Präsident Macron gelungen, gemeinsam mit seinem koreanischen Partner zu sagen, es gibt Ziele, auf die wir hinarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was uns Menschen gerade ja oft so fehlt, eine Vision eines guten Zusammenlebens und das unterfüttert mit konkreten Ideen. Entscheidend ist, und das bleibt dabei, dass jetzt auch wirklich etwas folgt daraus. Entscheidend bleibt dafür natürlich auch, dass es die entsprechende Förderung und Unterstützung gibt. Das wurde hier auch sehr deutlich, gerade die kleinen Kinos, Arthouse-Kinos brauchen Unterstützung für Programm, für Modernisierung, ansonsten verschwinden diese Orte. Und dafür möchte Macron werben und ich hoffe, dass ihm dabei viele folgen.
Sommet Lumière, der internationale Gipfel zur Zukunft des Kinos im südfranzösischen Saint-Pont-de-Vence. Christian Breuer war das, der Präsident des internationalen Arthouse-Verbandes CKE. Herr Breuer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Guten Abend.
Vielen Dank und schönen Abend auch.
Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Volksbühnen-Volksbad in Berlin, noch bis zum 1. Oktober kann dort geschwommen und geplanscht werden. Bis jetzt gab es rund 10.000 Besucherinnen und Besucher. Keine Unfälle, Sonnenbrände sind nicht dokumentiert. Für das Theater und ihren Intendanten Matthias Lilienthal hat sich die Aktion als Imagekampagne auf jeden Fall gelohnt. Und für alle anderen? Gerd Brendel zur Halbzeit der Volksbühnen-Volksbad-Badesaison.
Das Volksbad vor der Berliner Volksbühne. Wenigstens in einer Hinsicht passt der Name. Das Volk von Berlin redet über das Schwimmbecken in Mitte. Zumindest das Partyvolk, das Theatervolk sowieso und natürlich auch all die Völker der Welt, die im Sommer als Touristen in Berlin einfliegen. Und auch mancher und manche Volksvertreterin kommentierten, meckerten, beschwerten sich oder planschten fotogen wie die linken Spitzenkandidatin Elif Erhalb für die anstehende Berlinwahl beim medienwirksamen Anbaden am Eröffnungstag. Fotografengedränge, Schaulustige, eine Stimmung wie an der Korsett bei den Filmfestspielen in Cannes. Aber weil das Volksbad von einem subventionierten Staatstheater betrieben wird, muss der Wasserspaß von Volksbühnenintendant und Bademeister Matthias Lilienthal mit ernsten Gründen rechtfertigt werden.
Das Volksbad ist von uns aus auch ein politisches Statement gegen eine verfallende Infrastruktur in dieser Stadt.
Planschen aus Protest also macht auf jeden Fall mehr Spaß als Protestlatschen bei Sommerhitze oder im Herbst Nieselwetter. Volk im guten alten sozialistischen Sinn wollte das Bad auch sein. Ein Ort für alle. Lilienthal träumte davon, dass
Obdachlose, Omis und Kinder mit ihrem Bauch aneinander stoßen und miteinander sprechen.
Aber nach der Ankündigung, nur einen Vormittag lang das Becken für Menschen aus der schwarzen Community zu reservieren, setzte sich eine weiße CDU-Lokalpolitikerin in den sozialen Medien als Diskriminierungsopfer in Szene und rechte bis sehr rechte Medien bliesen zum Sturm. Und das, obwohl besondere Tage für Seniorengruppen, Frauengruppen, queere Gruppen in jeder öffentlichen Sauna oder jedem Schwimmbad zum Alltag gehören. Lilienthal sagte schließlich den ganzen Termin aus Sicherheitsgründen ab.
Dass schwarze Kinder rumplanschen, dass das zum radikalen politischen Akt wird, ich bin auf die Idee nie im Leben gekommen.
Die Alternative wäre ein Szenario wie im Menschen zugewiesen. Halbnackte, nicht weiße Menschen drin und auf der anderen Seite des Zauns bleiche Gaffer. Interessant, dass ein anderes Vereinsschwimmen ein paar Tage später ohne Shitstorm über die Schwimmbeckenbühne ging. Ein Nachmittag reserviert für den Verein Gangway, der sich vor allem für Jugendliche einsetzt, die auf der Straße leben. Was hier aufgebaut ist, schön designt mit Liegestühlen und der Frittenbude nebenan, das ist vor allem eine öffentliche Bühne.
Na, hier im Schwimmbad wird man ja sofort Akteur.
Schade nur, dass Lilienthal nicht auch ein paar Profidarsteller ins Becken geladen hat. Das wäre doch was gewesen. Eine Diskussionsrunde, gerne über Alltagsrassismus oder marode Berliner Infrastruktur, mit Volksvertretern bis zum Bauchnabel im Wasser. So wie einst die badende kommunistische Führungsriege Chinas im Gelben Meer.
Jeder, der hier reingeht, unterschreibt einen Schauspielervertrag für die Volksbühne.
Thema des Stücks, das Freibad als sozialer Ort, als Mikrokosmos der Gesellschaft, als utopische Welt der Gleichen im halbnackten paradiesischen Naturzustand, beim entspannten Planschen, nicht beim Konsumieren. Denn die Teilnahme ist umsonst. Womit wir beim letzten Kritikpunkt wären, die Sache mit dem Geld. Dazu eine kleine Rechnung. Bei ca. 550 verfügbaren Tickets pro Tag, von Dienstag bis Samstag, für jeweils 2 Stunden, kommt man bis Ende der Badesaison auf Pi mal Daumen 20.000 Besucher und Besucherinnen. Geteilt durch das 300.000 Euro Budget wird also jeder Schwimmbadbesuch mit 15 Euro subventioniert. 15 Euro. Eine Opernkarte dagegen kostet den Steuerzahler im Durchschnitt mehr als 10-mal so viel Subventionen.
Gerd Brendel und die Volksbadbilanz. Ein Zwischenbericht war das. Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Auf geht's in den Weltuntergang, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die Simon Strauß den Sonntag in Magdeburg verbracht hat und mit Blick auf den AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt festhält. Dieser Abend mit seinen noch vor ein paar Jahren als undenkbar geltenden Wahlergebnissen lässt sich in der Weise deuten, dass viele Wähler mit einer bestimmten Form von Öffentlichkeit abgerechnet haben. Einer Öffentlichkeit, die sich in der Wiederholung von wohlmeinenden Floskeln und in der Abgrenzung von moralischer Niedertracht sicher fühlte und die darüber die Hälfte der Bevölkerung aus dem Blick verloren hat. Eine Hälfte, die sich ihr Weltbild und ihre Öffentlichkeit nun autark, rachsüchtig aus Instagram-Reels und YouTube-Videos zusammensetzt. Tja, und wie geht's weiter? Simon Strauß verließ Magdeburg mit dem Gefühl, dass an diesem Abend mehr als nur eine Landesregierung abgewählt worden ist. Das Ergebnis könnte auch das Ende für jene Art von bundesrepublikanischer Zivilgesellschaft bedeuten, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten verstanden hat, als Bollwerk gegen rechts. Was tun, wenn der Großteil einer Gesellschaft nicht mehr gegen rechts und auch gar nicht mehr zivil sein will? Fragt der FAZ-Autor Strauß, und wir halten seine Frage für so berechtigt wie jede mögliche Antwort beunruhigend. Die Süddeutsche Zeitung hält fest, dass die AfD mit einem einwanderungsfeindlichen Programm stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt geworden ist, betont aber, dass auch CDU-Innenminister Alexander Dobrindt die Einwanderung in das Sozialsystem laut beklagt und so die AfD wegregieren will. Und nun möchte die SZ von der Politikberaterin Naika Forutan wissen, ob das gelingen kann, das Wegregieren. Offensichtlich nicht, entgegnet Forutan. Die AfD in ihrer Rhetorik zu imitieren, hat der CDU nicht genutzt und die AfD nicht wegregiert. Aber Politiker wissen eben, dass es ihnen schadet, wenn sie zugeben, dass Deutschland eigentlich mehr braucht als die 400.000 Immigranten, die im Moment im Jahr kommen. Wenn man bedenkt, dass über 1 Million jährlich auswandern, sind es 1,5 Millionen Einwanderer, die kommen müssten, damit hier in den nächsten 10 Jahren nicht die Brücken einstürzen, die Pflegestruktur zusammenbricht und die Digitalisierung und KI-Infrastruktur weiter hinterherhinken. Naika Forutan in der SZ. Von einem Interview zum nächsten. Die Tageszeitung Die Welt spricht mit dem Zukunftsforscher Tristan Horks, Autor des Buches Die Zukunft der Männer, eine Generation zwischen Wut und Utopie. Laut Horks ist die moderne Männlichkeit schweren Anfechtungen ausgesetzt. Hier seine Begründung. Frauen haben höhere Bildungsabschlüsse und bessere Noten. Lange hat sich dieser Bildungsvorsprung aufgrund patriarchaler Strukturen nicht entsprechend in Status und Einkommen übersetzt. Wenn die Frau ein Kind bekam, griffen die alten Rollenbilder wieder. Das verändert sich jetzt mit den sinkenden Geburtenraten. Männer sind darauf überhaupt nicht vorbereitet. Ihnen wurde über Generationen beigebracht, beruflicher Erfolg erhöhe ihre Attraktivität beim anderen Geschlecht. Wenn dieser Weg plötzlich versperrt scheint, kann das für einen jungen Mann eine massive Kränkung sein. Wenn wir einfach so weitermachen, bekommen wir junge, frustrierte und perspektivlose Männer. Die können dir den ganzen Laden abfackeln. Das kann doch keiner wollen. Tristan Horks über gekränkte Männer. Und dann auch noch das, ebenfalls nachzulesen in der Welt. Sandra Hüller soll in Maria Schraders für 2027 terminierter Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs nachgelassenen Tagebüchern »Arbeit und Struktur« die Rolle des 2013 gestorbenen Schriftstellers übernehmen, was Matthias Heine mit heiterem Sarkasmus kommentiert. Für Künstlerbiografien hätten wir dann schon mal ein paar Besetzungsideen, die auch noch deutlich mutiger, Geschlechterrollen in Frage stellender und Sehgewohnheiten verändernder wären als die gar nicht so verstörende Paarung Hüller-Herrndorf. Denn solange Thomas Mann immer noch von weißschnurrbärtigen Männern gespielt werden muss, statt mal von Iris Berben, solange sind die traditionellen Vorstellungen von realistischer Repräsentation im Kino noch mächtig. Wenn sie endgültig zerbröckelt sind, freuen wir uns auf Janis Niewöhner als Caroline Wahl, Heike Makatsch als Josef Beuys und Nina Hoss als Christian Petzold. Wir freuen uns mit Matthias Heine und sagen nur noch alles Gute und auf bald.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek und das war's. Unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.